Das Wort Psychopath sorgt bei vielen Menschen sofort für eine unangenehme Gänsehaut. Einem Psychopathen möchte man auf keinen Fall im Dunkeln begegnen und eigentlich auch nicht im Hellen. Aber was genau macht einen Psychopathen aus? Kann man erkennen, ob ein Mensch psychopathisch veranlagt ist? Und ist jeder Psychopath kriminell? Darum geht es in dieser Folge. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Hermann.
Und heute geht es um die Frage: kalt, berechnend, furchtlos. Wie erkennt man Psychopathen?
Fanny, die Idee zur heutigen Folge kommt ja von einem Leser und der hat uns eine Nachricht geschickt und die lese ich jetzt mal vor. Er schreibt: Liebe Fanny, liebe Dermann, Menschen wie René Benko wird nachgesagt, ein besonders einnehmendes Wesen zu haben. Ihnen werden Eigenschaften wie Charme, Charisma, Überzeugungskraft etc. zugeschrieben. Zumindest ist das eine der gängigen Erklärungen dafür, weshalb ihm Investoren ihr Geld anvertraut haben. Gleichzeitig hört man auch, dass Soziopathen und im Extremfall Psychopathen diese Eigenschaften haben sollen. Ist an dem Klischee etwas dran? Und wenn ja, was? Danke und liebe Grüße, Christian.
Sehr schöne Frage, lieber Christian. Vielen Dank. Da sind ja auch gleich zwei Schlagworte drin, nämlich Soziopathen und Psychopathen, was ganz viele Menschen, glaube ich, synonym verwenden. Ist aber nicht das Gleiche. Da sprechen wir heute auch noch drüber, was der Unterschied ist zwischen den beiden. Aber ja, wir werden auch nicht über René Benko sprechen, weil wir natürlich ihn nicht psychologisch begutachten können. Aber es gibt natürlich Menschen, die psychopathische Züge haben und über die kann man natürlich schon etwas sagen, weil da weiß man inzwischen ganz viel drüber. Okay, lasst uns vielleicht einmal kurz überlegen, welche Worte uns so in den Kopf kommen, wenn wir das Wort Psychopath hören, Dermann. Was kommt da bei dir sofort als Assoziation?
Oh Gott, ich muss sagen, also für mich so ein bisschen eine Person, die vielleicht sehr furchtlos ist und irgendwie, ja, mutig ist schon wieder ein bisschen zu positiv, aber vielleicht sich sehr viel traut, rücksichtsloser ist bei gewissen Dingen. Ja, so ein bisschen unwohl wird mir bei dem Wort, so als könnte man der Person nicht wirklich vertrauen. Mhm. Ja, das sind so die ersten Worte, die mir einfallen. Mhm. Aber auch sowas Mystisches. Also manchmal denke ich so, man kennt die vielleicht nicht gut genug.
Ja, genau. Ich glaube, bei vielen kommt auch auf jeden Fall die Assoziation kriminell und gefährlich oder böse sogar, weil man natürlich das aus dem Kontext von Crime-Themen so kennt. Und ich glaube, das, was du so als mystisch beschrieben hast, ist dieses Unwohlsein, was ja auch Christian thematisiert, nämlich, dass man das womöglich nicht merkt, dass diese Menschen zum Beispiel gefährlich sind oder vielleicht sogar böse oder bösartig oder Ziele haben, die nicht gut sind. Was fallen da noch so für Begriffe, wenn man sich so ein bisschen umschaut? Impulsivität fällt ganz oft, Angstfreiheit, kaltherzig sind auch so Adjektive, die mit Psychopathen in Verbindung gebracht werden, auch risikobereit. Ich glaube vor allen Dingen eine Sache, die ganz wichtig ist und die auch sehr relevant ist in der Forschung, ist fehlende Empathie. Also sich nicht einfühlen können in andere Menschen. Was übrigens ein Unterschied ist zur kognitiven Empathie. Also es gibt Menschen, die sehr gut darin sind, zu verstehen, was der andere möchte, aber nicht die Gefühle fühlen, die der andere spürt. Und das macht es natürlich leichter, weil diese Menschen wissen sehr genau, welche Motive andere haben. Mhm. Und wenn man das dann ausnutzen will, dann kann man das. Gleichzeitig muss man aber nicht ertragen, dass der andere einem leid tut, zum Beispiel. Und das ist tatsächlich ein Kernmerkmal von Menschen, die hochpsychopathisch sind. Ihr habt jetzt gemerkt, ich bin gerade geswitcht von dem Begriff Psychopath auf psychopathisch. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass Psychopathie erstmal wie die meisten Eigenschaften in der Psychologie eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die also jeder hat in einem bestimmten ausgeprägten Maß, ja, von fast gar nicht bis zu extrem hochgradig. Psychologen nennen das subklinisch, also alles, was nicht im Bereich ist, dass man jetzt sagen würde, derjenige ist wirklich auffällig in klinischer Weise, das gibt es natürlich auch. Aber die meisten Menschen bewegen sich irgendwo auf diesem Spektrum und haben ein bestimmtes Maß an Psychopathie.
Fanny, ich fand es gerade ganz gut, dass du von einem Merkmal gesprochen hast, was sich wieder auf einem Spektrum bewegt, weil ich auch bei dem Wort Psychopath immer das Gefühl habe, so, man kriegt das ja so ein bisschen mit, da ist auch so ein Hauch von Selbstdiagnose. Menschen werfen so ein bisschen mit dem Wort rum, dann kommt das Wort, wir hatten es vorhin schon auch in der Nachricht von Christian, das Wort Soziopath dazu und im besten Fall verwenden sie es auch noch synonym. Kannst du etwas Licht ins Dunkel bringen? Was ist denn der Unterschied und warum ist das wichtig, die zu unterscheiden vielleicht auch?
Ja, erstmal ist wichtig, das ist ein Spektrum oder eine Dimension, sagt man auch, wo jeder sich verorten kann und auch andere natürlich verortet werden können. Und klar, beim Psychopath ist das so, das wird oft wie so ein, ähnlich wie Narzisst eigentlich, fast als Schimpfwort verwendet oder als Stempel für andere Personen, die einem irgendwie unangenehm sind oder die sozial nicht so verträglich sind wie andere. Und ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber lasst uns einmal erstmal zum Unterschied kommen zwischen Psychopath und Soziopath. Die Verhaltensweisen können sich ähneln und deswegen wird es auch oft verwechselt oder ist noch nicht so bekannt, sagen wir es mal so, dass das unterschiedliche Dinge sind. Ich habe mich jetzt mal bezogen auf Scott Bonn, das ist ein Kriminologe von der Drew University, also aus den USA. Der sagt, dass beide unter dem Stichwort antisoziale Persönlichkeiten gelistet werden, wenn sie dann eben auf unserer Dimension des Merkmals ganz weit oben landen. Das muss ich nochmal dazu sagen. Und die teilen eben einige Merkmale, aber unterscheiden sich auch. Was ist ähnlich bei den beiden? Beide respektieren Gesetze oder soziale Normen nicht. Die wissen zwar, dass es sie gibt, aber sie haben das Gefühl, die gelten nicht für sie. Und sie erkennen anderen das Recht auf Selbstbestimmung ab, so hat er das formuliert. Das heißt, sie verfügen über andere und tendieren zu sehr manipulativen und manchmal auch aggressiven Verhalten, um das zu bekommen, was sie wollen. Also sie instrumentalisieren Menschen sehr häufig. Und was auch beide gemeinsam haben, sie kennen Schuld- und Reuegefühle nicht. Das heißt, wenn sie sich an diese Normen, die für sie ja nicht gelten, eben nicht halten, dann fühlt sich das für sie auch nicht schlecht an. Was natürlich recht praktisch ist, weil das macht es einem leicht, diese unsichtbaren Linien, sage ich jetzt mal, nach denen unsere Gesellschaft so funktioniert, zu übertreten. So, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Soziopathen ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben. Sie gelten als sehr, sehr impulsiv. Und vor allen Dingen Angst und Wut sind zwei Gefühle, bei denen sie sehr schnell so losticken. Also sie werden sehr leicht nervös, sie fühlen sich sehr leicht beleidigt oder falsch behandelt, ungerecht behandelt und tendieren dann eben dazu, impulsiv oder auch aggressiv zu reagieren. Und deswegen sind das oft auch Menschen, die im Leben als nicht besonders erfolgreich angesehen werden. Es fällt ihnen sehr schwer, im Job erfolgreich zu werden, eine gelingende Beziehung zu führen, weil diese Gefühle ihnen ständig entgleiten und außer Kontrolle geraten. Und deswegen sind Soziopathen eigentlich eher Menschen, die so am Rande der Gesellschaft leben, weil sie durch diese emotionale Reizbarkeit das gar nicht schaffen, beständige, stabile Beziehungen zu führen. Das heißt, diese Menschen fallen sehr auf. Wenn man sie kennenlernt, merkt man schon, da ist irgendwie so eine negative, impulsive Energie da und Menschen machen oft sehr schnell einen Bogen um Soziopathen. Bei den Soziopathen ist es so, dass dieses Verhalten ein gelerntes Verhalten ist. Also diese Unfähigkeit, soziale Beziehungen zu schaffen, aufrechtzuerhalten, ist ein Verhalten, was sie gelernt haben. Die haben oft eine ganz große Sehnsucht nach Bindung, nach Liebe, nach Zuwendung, die sie in der Regel nicht bekommen haben. Und dieses Überschreiten von Grenzen, was man bei denen auch sieht, und das Nicht-Einhalten von Regeln, ist bei ihnen noch etwas, was sie meist nicht gelernt haben. Es ist nicht so, dass ihnen diese Regeln egal sind, aber sie haben sie nicht gelernt. Und das ist der größte Unterschied zu den Psychopathen, weswegen manche Forscher die auch unterteilen und die Psychopathen, über die wir jetzt heute sprechen, als Primary Psychopath betiteln und die Soziopathen als Secondary, als sozusagen nachrangige Psychopathen, einfach aus dem Grund, dass das ein gelerntes Verhalten ist. Und die Psychopathen im reinen Sinne sind tatsächlich von Geburt an so. Also man weiß, dass die Gehirnanatomie ein bisschen eine andere ist. Man kann es im Alter von 4 Jahren schon etwa sehen, dass das Menschen sind, die sehr viel weniger Angst verspüren als andere. Sie empfinden sie einfach nicht. Und auch weniger Empathie mit anderen. Also das sieht man schon im Kleinkindalter. Und deswegen nehmen Forscher an, dass es eine ganz starke genetische Komponente gibt bei der Psychopathie. Was ist jetzt bei denen anders als bei den Soziopathen? Ganz häufig zeigen die eher Verhaltensweisen, die Christian auch schon so ein bisschen in seiner Frage hatte. Nämlich, sie sind oft sehr charmant und verfügen so auf den ersten Blick über eine sehr große soziale Kompetenz. Sie bewegen sich oft sehr elegant in großen Gruppen. Sie können oft gut reden. Sie sind auch oft, das erkennt man dann nicht so schnell, chronische Lügner. Und eben hochmanipulativ, aber es fliegt nicht so schnell auf. Also sie schaffen es, das Vertrauen von anderen Menschen zu gewinnen. Und zwar, obwohl es ihnen an Mitgefühl fehlt. Diese Menschen sind oft sehr, sehr gut in die Gesellschaft integriert, haben oft einen festen Job, haben Kinder, Familie. Und ihnen fehlt diese Impulsivität, die die Soziopathen zeigen. Das heißt, Psychopathen sind oft Planer und gehen relativ ruhig und bedächtig vor, wenn sie ihr Ziel verfolgen. So, das klang jetzt alles ja doch schon sehr negativ und böse. Hier nochmal die Betonung darauf, dass wir über die Menschen sprechen, die wirklich am äußersten Spektrum von der Psychopathie verankert sind. Und ja, die Frage liegt natürlich nahe, werden alle Menschen, die eben so hochpsychopathisch sind, werden die denn kriminell?
Mhm.
Sagen wir es mal so, also ihre Persönlichkeitszüge erleichtern ihnen diesen Schritt da rein, weil sie eben keine Angst haben vor Konsequenzen, weil sie keine Schamgefühle haben, keine Schuldgefühle. Aber nicht jeder wird kriminell.
Okay, das heißt, sie werden nicht alle kriminell, so wie wir es aus jeder True-Crime-Doku inzwischen kennen. Wenn sie aber nicht alle Kriminelle sind und deswegen irgendwo im Gefängnis, wo sind denn die ganzen Psychopathen dann, Fanny?
Sie sind gut verteilt in der Gesellschaft.
Ah ja.
Ja, genau. Man findet sie überall. Man findet sie tatsächlich sogar gehäuft in höheren Führungspositionen. Da gibt es eine Studie zum Beispiel von Bart Wille von der Ghent University. Der hat Berufsanfänger über 15 Jahre lang beobachtet und hat herausgefunden, dass Menschen mit psychopathischen und oder narzisstischen Zügen, da sprechen wir jetzt heute nicht drüber, dass die sich sehr oft an der Spitze von Unternehmen sammeln und im Schnitt auch deutlich mehr verdienen als andere mit ähnlicher Qualifikation. Die Begründung ist, dass eben einige Eigenschaften, wie zum Beispiel diese Bereitschaft zum Risiko, auch diese relative Angstfreiheit, auch dieser Charme, natürlich dabei helfen, weil das ja Eigenschaften sind, die man tatsächlich ja braucht in so einer Führungsposition. Auch hier nochmal der Hinweis, bei der Studie, ne? Wir sind auf dem gesamten Spektrum unterwegs. Das heißt, wenn da jemand so ein bisschen eine Veranlagung dazu hat, dann ist das ein Mensch, der ja nicht per se gefährlich ist oder Schaden anrichtet, aber der eben zum Beispiel eben angstfrei und risikobereit ist. So, und wie erkennt man jetzt aber Menschen, die eben solche ausgeprägteren psychopathischen Züge haben? Mhm. Ich würde gerne einen Live-Test machen von einem, ja, Phänomen, was ich so gefunden habe im Netz, was manche Leute als Psychopathentest annehmen. Wir können das mal kurz probieren. Es geht ganz schnell.
Oh, jetzt finden wir raus, dass ich psychopathische Züge habe.
Ja, wer weiß. Also wir schauen mal. Und zwar ist die simple Aufgabe, ihr nehmt jetzt eure Hand und euren Finger und malt euch auf die Stirn, auf eure eigene Stirn ein E.
Ich mache das jetzt mit, ja?
Mhm. Okay, der Mann ist fertig, hat wirklich brav mitgemalt. Ich habe zugeguckt.
Ja.
Ihr zu Hause vielleicht auch. So, das nennt sich auch der E-Test. Die Idee dahinter ist, dass wenn man sich selbst ein E auf die Stirn malt, kann man das ja so machen, dass man entweder selbst das E lesen kann aus der eigenen Perspektive oder aber das Gegenüber das E lesen kann. Der Mann hat das eh so aufgemalt. Darf ich es verraten, wie du es aufgemalt hast, sodass du es lesen kannst?
Das ist richtig.
Ja. Ja. Demnach wäre der Mann tatsächlich ein Psychopath.
Ich wusste es.
Wenn dieser Test tatsächlich ein Psychopathentest wäre.
Bitte sag mir, es ist keiner.
Nein. Es ist ein Test, der, sagen wir mal, misst, ob in der Situation, wo du gerade bist, der Mann, ob du gerade eher auf deine eigene Perspektive fokussiert bist oder auf die des Gegenübers. So würde ich es jetzt mal formulieren. Das ist, glaube ich, das, was man solide daraus ableiten kann. Viele gehen noch einen Schritt weiter und sagen, das zeigt eben, ob man empathisch ist, das heißt, die Perspektive des anderen übernehmen kann, wo schon so ein bisschen der erste Fehler ist, weil das können auch hochpsychopathische Menschen sehr gut die Perspektive von anderen übernehmen. Ihnen fehlt nur das Mitgefühl. Genau, also falls euch dieser Test mal begegnet und ihr das eh wie der Mann jetzt falsch rum in Anführungszeichen auf die Stirn gemalt habt, ihr seid deswegen keine Psychopathen.
Ich hoffe, das verändert unsere Beziehung jetzt nicht, Fanny, weil ich gerade bei dem E-Malen nicht an dich gedacht habe.
Ja, ja, ich habe schon hier, ich werde die Tür jetzt immer auflassen, wenn wir aufnehmen, aus Sicherheitsgründen.
Genau.
Ja, aber wie erkennt man es jetzt denn tatsächlich? Ich finde immer, dass das Verhalten eines Menschen eigentlich sehr gut zeigt, was ihn bewegt oder was sie bewegt und welche Absichten jemand verfolgt. Und zwar viel, viel mehr als das, was jemand sagt. Wir hatten ja zum Beispiel vorhin darüber gesprochen, dass hochpsychopathische Menschen oft chronisch lügen. Das dauert natürlich, bis ihr sowas erkennt bei einem Gegenüber, weil dafür müsst ihr euch schon relativ gut kennen. Was man aber relativ schnell herausbekommen kann, ist zum Beispiel, ob jemand sich nach einem moralischen Wertekompass richtet. Wenn jemand das nicht tut und so über so Kleinigkeiten hinweggeht, und das kann man ja recht schnell im Alltag, finde ich, feststellen bei sehr niedrigschwelligen Dingen, dann ist das immer so ein Anzeichen, wo ich so ein bisschen hellhörig werde oder dann genauer hinschaue. Und eben auch, wenn ich den Eindruck habe, dass derjenige extrem risikobereit ist, auch ohne Not risikobereit ist und eben überhaupt keine Angst hat. Auch das kann man relativ schnell rausbekommen im Alltag. Es gibt ja viele Situationen, wo man zumindest nervös ist oder unsicher, wie man etwas machen soll. Menschen, denen das so gar nicht so zu gehen scheint, haben auf jeden Fall einen kleinen Hang dazu oder eine kleine Tendenz dazu, auf der Psychopathie-Skala ein bisschen weiter oben zu landen. Also kommen wir zum Fazit. Wie erkennt man Psychopathen? Wir haben jetzt heute einmal ein bisschen auseinandersortiert, was Psychopathie überhaupt ist, nämlich in erster Linie eine Persönlichkeitseigenschaft und ein Spektrum, wo jeder sich irgendwo verorten kann. Und nur am ganz, ganz obersten Bereich sind die, die man so gemeinhin als Psychopathen bezeichnet. Es gibt einen Unterschied zwischen Psychopathie und Soziopathie. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass nicht alle Menschen, die psychopathische Züge haben, kriminell werden, sondern teils sogar sehr gut integriert sind oder sehr erfolgreich und so ein bisschen überzufällig häufig in sehr hohen Führungspositionen zu finden sind, weil sie Eigenschaften haben, die da gut gebraucht werden können. Und wenn ihr euch fragt, wie erkenne ich denn jetzt Menschen, die da ein bisschen weiter oben auf dieser Psychopathie-Skala landen, dann könnt ihr euch daran orientieren, dass vor allen Dingen auffällig ist, wenn jemand keinen klaren Wertekompass hat oder so Regeln, Normen sehr leicht übergeht, ohne sich hinterher schlecht zu fühlen, auch ohne Angst zu haben. Menschen, die extrem risikobereit sind oder rücksichtslos. Auch wenn ihr den Eindruck habt, da werden andere um ihn oder sie herum instrumentalisiert, ist das oft so ein Zeichen für einen ausgeprägten Egoismus, der sehr typisch ist für Menschen, die ja ein bisschen hochgradiger psychopathisch sind.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Schickt uns außerdem eure Fragen und euer Feedback entweder als Sprachnachricht in die Nummer in den Shownotes oder per Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Psychologie der Preise. Warum wir kaufen, was wir kaufen.